Ja, mein Name habt ihr ja schon gehört. Ich bin Lukas, meine Frau heißt Jana. Ich bin verheiratet. Wir haben zwei Kinder. Im Januar kommt das dritte. Ich darf in Schwäbisch Gmünd hauptamtlich in der Gemeinde mitarbeiten, vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit, aber auch sonst einfach da mithelfen, was in der Gemeindearbeit so ansteht und was die Gottesdienste betrifft. Genau, da gehört zu meinen Hauptaufgaben und das, was ich seit vielen Jahren schon lieb habe, das Wort Gottes und davon weiterzugeben, damit andere Menschen im Glauben gefördert werden und die Freude in Christus größer wird. Falls ihr euch für meine Hobbys interessiert, könnt ihr das nachher nachfragen. Aber jetzt soll es erstmal um das Wort Gottes gehen und dazu dürft ihr gerne den Jakobusbrief aufschlagen. Im ersten Kapitel. Ich möchte uns die ersten 12 Verse vorlesen und dann noch einmal ein Gebet sprechen und dann soll es in der Predigt, aber vor allem heute um die ersten 4 Verse gehen. Jakobus Kapitel 1, die Verse 1 bis 12. Und dort heißt es im Wort Gottes: Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifelnde gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Er ist ein wankelmütiger Mann, unstet in allen seinen Wegen. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seine Erniedrigung. Denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen verwelken. Glückselig der Mann, der die Prüfung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die er denen verheißen hat, die ihn lieben. Jesus, du siehst diesen Text und du siehst, wie er deine Wahrheit in unsere Prüfung, in unsere Schwierigkeiten, Herausforderungen und das Leid unseres Lebens spricht. Und ich bitte dich, Herr, dass diese Worte und dass meine Worte dies erklären, unseren Blick auf dich lenken, auf deine Treue, auf deine Macht, auf das, was du mit unseren Prüfungen vorhast und dass wir in diesem Blick auf dich Freude finden, Mut finden und dich so verherrlichen, anbeten, weil wir dir vertrauen dürfen und du ein guter, gnädiger Gott bist, der alles in unserem Leben gebraucht, der uns niemals alleine oder im Stich lässt, und der uns in all unseren Krisen und Schwierigkeiten näher zu dir zieht. Amen. Jeder von euch hat in seinem Leben schon einmal eine Phase oder eine Situation erlebt, die schwer war. Also, falls es jemanden unter euch gibt, der sagt, bisher lief mein Leben schnurstracks einfach geradeaus und ich war noch nie länger als 30 Minuten traurig, dann freue ich mich für euch. Aber normalerweise empfangen wir oder erleben wir hier in einer gefallenen Schöpfung aus ganz unterschiedlichen Gründen Leid, Schwierigkeiten, Herausforderungen und Prüfungen, die uns auf eine Probe stellen. Vielleicht kennst du darin Gedanken wie schaffe ich das? Warum muss das mir passieren? Warum lässt Gott es zu? Was habe ich gemacht, dass es ausgerechnet mich trifft? Wie soll ich das überstehen? Und je nachdem, wie groß oder klein, wie schwer oder leicht eine Prüfung ist, geht es schnell, dass wir in Selbstmitleid oder Sorgen verfallen, vielleicht an Gottes Güte und Treue zweifeln oder, je nachdem, wie dein Glaube gelehrt und geprägt wurde, Fragen uns aufkommen wie, was habe ich falsch gemacht, dass mich das jetzt trifft? Also wo liegt in meinem Verhalten, in meinen Entscheidungen, in meinem Leben Sünde oder ein Fehlverhalten vor, dass Gott mich jetzt straft. Vielleicht kennst du solche Gedanken. Diesen Brief, den Jakobus an die Gemeinde Gottes schreibt, schreibt er in eine Situation, in der diese Menschen in genau solchen Prüfungen und Herausforderungen standen. Wenn ihr noch einmal in den ersten Vers geht, heißt es, dass Jakobus diesen Brief an die 12 Stämme schreibt, die in der Zerstreuung sind. Was meint dieses in der Zerstreuung? Es heißt im wörtlichen Sinne eigentlich in der Fremde sein, nicht zu Hause sein, nicht an dem Ort sein, wo man eigentlich war oder wo man eigentlich hingehört. Zum einen liegt dem zugrunde, dass die Adressaten, an die Jakobus schreibt, vermutlich jüdische Gläubige waren, also Teil der allerersten Gemeinde, die aufgrund der Verfolgung unter Herodes Agrippa von Jerusalem fliehen mussten. Also ihr ursprüngliches Zuhause war in Jerusalem. Sie kamen zum Glauben an Jesus. Sie bekehrten sich, bekannten ihn als den Messias, aber dann ging Verfolgung los und sie mussten ihr eigentliches Zuhause verlassen. Das ist eine Krisensituation. Das ist eine Situation, in der sich die Frage stellt, ich folge jetzt Jesus nach, warum passiert mir das? Ich lebe mit Jesus, ich habe meine Sünden bekannt, ich habe ihn als den Messias bekannt, was viele andere nicht gemacht haben. Und eine Konsequenz oder eine Sache, die jetzt aber in meinem Leben passiert, ist nicht, dass es einfach nur schön weitergeht, sondern dass es schwierig wird. Gott schreibt diesen Brief, aber nicht einfach nur an diese erste Gemeinde, sondern er schreibt ihn auch an dich und mich. Und deswegen heißt in der Zerstreuung sein, nicht einfach nur nicht mehr in Jerusalem sein, wo man ursprünglich gewohnt hat, sondern in der Zerstreuung heißt genauso auch, wir sind in der Fremde und noch nicht zu Hause. Warum? Weil wir auf dieser Welt sind. Egal, ob wir in Jerusalem, in Tübingen, in Stuttgart oder sonst wo leben. Ein Kind Gottes ist hier auf dieser Erde nie zu Hause, sondern immer heimatlos. In diesem Sinne, er ist noch nicht da, wo er eigentlich hingehört, weil unser Bürgerrecht im Himmel ist. Und weil wir eben nicht zu Hause sind, weil wir eben noch nicht dort sind, wohin Jesus Christus uns bringt, wohin er uns eigentlich berufen hat, was eigentlich unsere Heimat ist. Deswegen erleben du und ich Prüfungen und Schwierigkeiten, so wie es auch diese Gemeinde erlebt hat, an die Jakobus schreibt. Aber er spricht ihnen nicht nur quasi eine geografische Beschreibung zu, im Sinne von, ihr seid gerade in der Zerstreuung, sondern er spricht der Gemeinde hier einen besonderen Titel und damit einen besonderen Status zu. Und es ist sehr interessant, eigentlich steckt da ein riesiger Batzen Theologie dahinter, also biblische Auslegung, warum er diesen Begriff hier wählt. Er nennt die Gemeinde hier die 12 Stämme. Und damit spricht er ihnen etwas ganz Entscheidendes zu. Er sagt, ihr, die ihr an Jesus Christus glaubt, seid das eigentliche, wahre Volk Gottes. Egal, ob eure Eltern Juden waren oder Griechen oder sonst etwas. Ihr seid die 12 Stämme, ihr seid diejenigen, die in dieser besonderen Weise zu Gott gehören, die sein Volk sind. Und im Blick auf das, was Gott im Alten Testament als ein Vorbild am irdischen Israel gemacht hat, heißt es für uns, wir sind diejenigen, die Gott in der Zerstreuung versorgt mit dem, was wir brauchen, wie er das Volk mit Manna und Wasser versorgte. Wir sind die, die von Gott aus der Sklaverei befreit wurden, von Gott erlöst sind, von der Macht der Sünde. Wir sind die, die von Gott geheiligt wurden, damit er in einer besonderen Weise mit und in uns leben kann. Wir sind die, die von Gott geleitet werden, bis wir im eigentlichen verheißenen Land, dem Himmel, ankommen. Das sind wir. Das bedeutet, du und ich, wir sind und gehören zu den 12 Stämmen. Damit beinhaltet Jakobus all diese Verheißungen, die Gott in Jesus Christus seinem wahren Volk zuspricht und sagt, so gehe ich mit euch um. Während ihr jetzt aber, und das klammert es eben nicht aus, Prüfungen erlebt. Während ihr hier Leid und Schwierigkeiten erlebt. Und in diesem Kontext schreibt, und deswegen habe ich die ersten 12 Verse vorgelesen, schreibt Jakobus diesen ersten Abschnitt, in dem er das Thema der Prüfungen verarbeitet und aufgreift. Und Gott gibt uns hier, ich will es einmal kurz zusammenfassen, 4 grundsätzliche Wahrheiten, die er uns als Gemeinde mitgibt, die unser Denken und unsere Haltung prägen sollen, wie wir quasi die Umstände, in denen wir sind, bewerten und einordnen. Das Erste, was wir lernen sollen, das wird heute der Fokus sein in Versen 2 und 4. Dort lehrt uns Gott, dass Prüfungen wahren Glauben fördern. Wir erfahren Freude im Ausharren und wir werden Jesus ähnlicher. Das ist die erste Lektion. Das werden wir uns heute gleich genauer anschauen. Zweitens, in den Versen 5 bis 8, wenn er von Weisheit redet, davon, sie bei Gott zu erbeten, wenn sie uns mangelt, und das im Glauben zu bitten, ohne zu zweifeln, darin erklärt Gott uns, dass Prüfungen wahren Glauben abhängiger von Gott machen, weil wir lernen, Weisheit zu erbeten. In Prüfungen stellen wir fest, was uns fehlt. In Prüfungen stellen wir fest, was wir selbst nicht haben, was wir selbst nicht sind, aber eigentlich sein sollten. Und ein echter Glaube geht in folgender Weise damit um. Ein echter Glaube geht damit zu Gott und erwartet von ihm alles, was wir selbst nicht haben. Drittens, das sind die Verse 9 bis 11, ein sehr interessantes Beispiel, warum er hier, also er fängt hier an, auf einmal von Reichen und Armen zu reden und davon, dass die, die jetzt weltlich reich sind, vergehen werden. All das aber im Kontext von Prüfungen. Die dritte Lektion, mit der Jakobus diesen Brief startet, ist, dass er sagt, dass Prüfungen wahren Glauben lehren, auf Himmlisches zu bauen und sein Glück in Gott zu finden. Deswegen gibt er uns hier die Perspektive und sagt, hey, ihr, die ihr jetzt, also ich meine, wenn man von seiner Heimat fliehen muss, ist man normalerweise im Ausland nicht so der Reichste, sondern auf der Flucht werden Dinge zurückgelassen. Und er sagt, ihr, die ihr jetzt vielleicht andere Menschen seht, die wohlhabender seid, sind als ihr, ordnet das richtig ein. Und eine richtige Einordnung davon ist, egal wie reich du auf dieser Welt gehst, diese Welt und dein Reichtum wird zu Ende gehen. Aber es gibt einen himmlischen Schatz, der nicht vergeht und der erwartet uns. Und zu guter Letzt, das ist Vers 12, eine sehr schlichte Aussage, die aber sehr herrlich ist, was alle Prüfungen angeht. Und zwar sagt Vers 12, glückselig der Mann, der die Prüfung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die er denen verheißen hat, die ihm lieben. Was macht er hier deutlich? Er sagt, jetzt sind wir in einer Zeit, in der wir Prüfungen erdulden, aber es gibt ein Danach. Das bedeutet, Prüfungen haben für wahren Glauben ein herrliches Ende. Prüfungen sind auf eine Zeit beschränkt. Auf eine Zeit, nämlich während du und ich hier auf dieser Erde sind. Das ist nichts Ewiges. Im Himmel gibt es keine Prüfung mehr. Im Himmel gibt es kein Ausharren mehr. Im Himmel gibt es keinen Glauben mehr, weil wir sehen. All diese Dinge sind auf die jetzige Zeit begrenzt. Im Himmel gibt es auch kein sich als bewährt erweisen, weil wir vollkommen gemacht sind. Im Himmel gibt es kein mir mangelt an Weisheit, sondern ich bin Christus ganz ähnlich gemacht. Und das ist diese letzte Perspektive, mit der in Vers 12 endet und sagt, liebe Leute, jetzt gibt es ein Erdulden, jetzt gibt es ein, es zeigt sich, ob Christus sich lebendig gemacht hat, ob du von oben von neuem geboren bist, also ein Bewährtsein, aber danach gibt es einfach die Krone des Lebens. Krone heißt einfach nur herrschen. Herrschen nicht, ich leide unter Sünde, ich leide unter Krankheit, ich leide unter Verfolgung, ich leide unter Ablehnung. Es gibt die Krone des Lebens, mit Jesus in Ewigkeit zu herrschen. Er wiederholt darin eben, es wurde gerade auch in der Zusammenfassung, habe ich versucht deutlich machen, aber immer diesen Bezug auf, es sind Prüfungen. Und ich will, weil sich dieser Begriff hier immer wieder wiederholt, einmal eine kurze Definition machen, was denn Prüfungen sind oder was zu Prüfungen gehören. Prüfungen sind Herausforderungen, die unsere Überzeugungen, also unseren Glauben und unser Verhalten, hier im Jakobus als Weisheit bezeichnet, auf die Probe stellen. Das sind Prüfungen. Es ist nicht nur etwas von, wie reagierst du, was machst du? Es ist genauso eine Prüfung, ist genauso etwas, wovon bist du überzeugt? Wonach sehnst du dich? Wie ordnest du Dinge ein? Wie gehst du mit Dingen um? Das wird darin deutlich, dass wir in den Versen 3 und zum einen in Vers 3 und Vers 4 diese Thematik des Ausharrens, was hier eine Frucht von bewährtem Glauben in Prüfungen ist, also ein Ausharren, ein standhaftes Aushalten des Glaubens, also ein beständiges Festhalten und Vertrauen auf Gottes Zusagen, während wir geduldig auf etwas warten müssen, das ist zum einen in Prüfungen deutlich und wird bei echtem Glauben sichtbar, nicht, also vielleicht ist schon euch aufgefallen, er sagt in Vers 3, nicht hart aus in Prüfungen, es ist keine Aufforderung hier an dieser Stelle, sondern die Schlagrichtung und die Formulierung ist, wir wissen, dass etwas passiert, nicht wir erzeugen etwas, sondern wenn das reinkommt, kommt das raus. Wenn Prüfung reinkommt, kommt bei bewährtem Glauben Ausharren raus. Weil wenn Gott uns Glauben schenkt, wenn Gott uns die Wiedergeburt schenkt, wenn Gott uns neu macht, dann bewirkt er die Frucht, die er sucht. Dazu hat er uns eben lebendig gemacht. Also es ist dieses Ausharren, was in Prüfungen wichtig ist, unsere Überzeugung, unser Glauben, unser Darunterbleiben. Und es gehört eben in diesem Kontext noch eben mit dazu in Vers 5, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, erbitte er sie von Gott. Und die Thematik der Weisheit finden wir in Kapitel 3 noch einmal. In Kapitel 3, Vers 13 finden wir eine Zusammenfassung. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Also dieser Weis, wenn er von Weisheit im Jakobusbrief die Rede ist, dann geht es eben um unser Verhalten, um einen guten Wandel, der Jesus Christus widerspiegelt. Und das sind eben die Herausforderungen und Prüfungen, denen du und ich auf dieser Erde permanent ausgesetzt sind. Wenn eine Herausforderung, eine Prüfung in dein Leben kommt, dann stellt sich die Frage, wie verhältst du dich? Es wird stressig, es wird schwierig, es wird problematisch, es wird nicht so, wie du es dir eigentlich vorgestellt oder gewünscht hast. Wie reagierst du? Wie verhältst du dich? Was für eine Weisheit kommt dann aus deinen Händen, aus deinen Füßen, aus deinen Worten raus? Was kommt dann raus? Und aber genauso auch eben, diese Dinge passieren, wie denkst du jetzt darüber nach? Wie reflektierst du dein Verhalten? Und, das ist auch ganz entscheidend, wie gehst du damit um? Wo gehst du hin? Wo suchst du Rat? Wo suchst du Hilfe? Wo findest du deine Weisheit? Es ist genauso eine Prüfung, wenn wir merken, etwas passt nicht oder in unserem Leben schleicht sich ein Verhaltensmuster ein, wo wir merken, das entspricht Christus nicht. Was machst du dann? Oh, ab morgen lebe ich anders. Oder harrst du darin aus, zu sagen, Jesus, ich bekenne weiterhin, mir mangelt Weisheit, ich erbete sie von dir, bewirke du in mir, was da sein soll? Es ist eine Prüfung. Wie gehst du damit um? Was glaubst du eigentlich? Glaubst du, die Kraft liegt in dir oder in Jesus? Und diese Prüfungen sind nicht immer etwas, was wir herbeifördern. Ja, es gibt quasi diesen Zusammenhang von, du hast diese Entscheidung getroffen, du hast dich in dieser Weise verhalten, du hast das, jenes gemacht, geplant und das ist jetzt die Konsequenz und die ist halt leider nicht so gut geworden, weil wir Menschen Fehler machen. Aber Prüfungen sind auch etwas, sagt Vers 2, in das wir reinfallen. Es ist nicht etwas immer unsere Schuld, wenn Prüfungen in unser Leben kommen. Es gibt sehr viele Gründe, warum wir in Prüfungen fallen. Und es ist nicht immer unser Versagen oder unsere Unweisheit sozusagen. Prüfungen sind auch etwas, in das wir hereinfallen. Es ist etwas Passives, in dem wir uns auf einmal befinden, ohne es herbeigeführt zu haben. Und, ja, genau. Von hier sieht man keine Uhr, richtig? Also außer so, okay. Gute Feststellung, schau mal. Die meisten von euch haben schon einmal den Jakobusbrief gelesen oder kennen ihn als eben diesen Brief, der diese Thematik verarbeitet von Glaube und Werke. Also in welchem Handeln, in welchem Verhalten, in welchem Reden, in welchen Taten wird deutlich, dass wahrer, rettender Glaube in uns steckt, dass Gott uns wirklich neu gemacht hat. Jakobus bereitet aber diesen ganzen Brief und alles, was jetzt folgt, mit dieser Thematik der Prüfungen vor, weil er eben deutlich macht, dass gerade diese Prüfungen, diese Situationen die Umstände sind, in denen sich zeigt, was in uns steckt. Und was er dann im restlichen Brief ausführt, sind praktische Beispiele von Situationen, die eine Prüfung sein können. Zum Beispiel sind Prüfungen Situationen, und das führt er nachher aus, in denen wir mit Begierden kämpfen, in denen wir mit Armut und Reichtum kämpfen, in denen wir mit Vorurteilen und Ansehen der Person treffen. Prüfungen sind Situationen, in denen wir mit Opferbereitschaft kämpfen und Glaubensentscheidungen, die uns etwas kosten, so wie er Abraham in Kapitel 3 zum Beispiel bringt. Es sind Situationen, in denen wir herausgefordert sind über die Art und Weise, wie wir reden, wo wir mit Weltlichkeit, mit Konflikten, mit Streit, mit Lebensplanung, mit Vorsätzen, mit Demut, mit Krankheit und mit Gebet kämpfen. Das sind all diese Themen, die nachher im Jakobusbrief entfaltet werden. Und er leitet sie damit ein, dass er sagt, Leute, das sind Prüfungen. In diesen Prüfungen und in diesen Schwierigkeiten geht es ihm aber jetzt am Anfang zunächst noch gar nicht um quasi das, also er beginnt hier in Vers 2 damit, dass er sagt, der Umgang mit Prüfungen beginnt in unserem Denken und in unserer inneren Haltung. In unserem Denken beginnt, was aus unserem Mund kommt. In unserem Denken beginnt, was wir mit unseren Händen machen, wie wir miteinander umgehen. Es ist unsere Gesinnung, die uns leitet oder nach der wir sozusagen letztendlich halten. Und deswegen sagt er in Vers 2 zunächst einmal, haltet es für lauter Freude. Und dieses Halten meint quasi ein, wie ordne ich Dinge ein? Wovon bin ich überzeugt? Und es sind in den Versen 2 bis 4 drei Punkte, also jetzt zoomen wir nochmal rein in den Abschnitt, den wir gleich genauer anschauen, in Versen 2 bis 4 drei Punkte, die er jetzt als allererstes über Prüfungen sagt. Und zwar sagt er in Vers 2, dass unsere Haltung in Prüfungen Freude sein soll. Er sagt dann in Vers 3, dass unsere Gewissheit in Prüfungen Ausharren ist. Und er sagt dann in Vers 4, dass unsere Erwartung in Prüfungen Vollkommenheit ist. Also unsere Haltung in Prüfungen ist Freude, unsere Gewissheit in Prüfungen ist Ausharren. Wichtig, es ist unsere Gewissheit, nicht unser Werk, nicht etwas, was wir jetzt machen sollen. Wozu wir aufgefordert sind in diesen Versen 2 bis 4, ist die Haltung der Freude. Aber diese Haltung der Freude entsteht aus etwas, was wir wissen und was wir erwarten. Gott schreibt hier nicht einfach und sagt, jetzt ist doch nicht so schlimm. Freu dich doch mal. Andere hat es schon schlechter erwischt. Er sagt, warum darfst und sollst du eine Haltung der Freude haben? Und das füllt Gott eben mit seinen Verheißungen, weil wir eine Gewissheit haben dürfen und weil wir eine Erwartung haben dürfen, Vollkommenheit, nämlich etwas, was Gott in und durch unsere Prüfungen macht. Diese Freude ist eben in Vers 2 mit einer inneren Haltung verknüpft, unsere Einstellung und Bewertung der Umstände. Es hat mit unserem Denken zu tun. Deswegen kommt dann eben in Vers 3 diese Begründung, die daran anknüpft, die eingeleitet wird mit, da ihr etwas wisst. Also warum dürfen wir eine bestimmte Haltung haben? Warum darf unser Denken von Freude geprägt und geleitet sein? Warum? Du darfst etwas wissen. Und ich will hier an dieser Stelle einschieben, dass ich mir bewusst bin, dass es schwere Prüfungen gibt, in denen wir tagelang nicht lächeln. Es gibt schwere Prüfungen, in denen vor allem Tränen in den Augen da sind und nicht ein Strahlen. Ein Christ ist nicht der, der immer lächelt. Eine Haltung der Freude ist mehr als etwas, was wir im Gesicht sehen. Ja, es zeigt sich auch im Gesicht. Also wenn du nie lächelst, dann wird dir auch keiner glauben, dass du eigentlich glücklich bist, so in diesem Sinne. Aber die Haltung der Freude ist zunächst etwas, was in unserem Inneren passiert. Wie wir Dinge einordnen, auch wenn wir gleichzeitig, und das ist eben eine Dualität, die wir in der Bibel finden, an anderen Stellen schreibt Paulus, dass wir quasi alle Zeit traurig und doch freuend. Also ein Beisammensein. Trauer und aber, ich weiß, wie ich das einordnen soll, ich darf die Vorfreude auf den Himmel haben und die habe ich immer, auch in größten Krisen. Aber ich bin halt gleichzeitig auf dieser Welt auch traurig. Und wir wollen jetzt gemeinsam diese Begründung in Vers 3 und 4 zunächst einmal anschauen, die unser Denken prägt und in uns die Haltung der Freude hervorbringt mit, und das will ich gleich als Ziel schon aussprechen, diese Haltung von lauter Freude ist letztendlich nichts anderes als Anbetung. Die Freude am Herrn ist Lobpreis. Jesus zuzusprechen, zu sagen, Jesus, ich danke dir, dass du treu bist. Ich danke dir, dass du mich durchträgst. Ich danke dir, dass ich die Vorfreude auf den Himmel da haben darf, auch wenn ich hier in einer Krise bin. Das ist Anbetung. So wie Paulus in Römer 12 darin schreibt, dass unser Gottesdienst, also das, was Gott verherrlicht, damit beginnt, dass unser Denken verändert wird. Da beginnt unser Gottesdienst. Und dein Gottesdienst in Prüfungen und Schwierigkeiten beginnt Wenn du auf Grundlage von Gottes Verheißung eine Haltung der Freude erlangst und eine Haltung der Freude hast innerhalb von Traurigkeit, das ist Anbetung, das ist Gottesdienst. Die Begründung, das, was wir wissen sollen, ist eben, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Und dieses Bewirken meint quasi ein etwas schaffen, etwas hervorbringen. Das heißt, Jakobus erinnert hier diese verfolgte Gemeinde, erinnert auch uns, die wir nicht zu Hause sind, dass er sagt, euer echter Glaube, also wenn du Christus erkannt hast und er dich neu gemacht hat, wenn Schwierigkeiten in dein Leben kommen, werden sie dich immer näher zu Gott bringen. Immer. Wenn eine Prüfung und eine Schwierigkeit und eine Herausforderung, ich rede jetzt, da ist jetzt eine Uhr. Sehr gut, Dankeschön. Hypersensibilität. Wenn Prüfungen und Schwierigkeiten in dein Leben kommen, dann ist eben das Kennzeichen davon, dass dein Glaube bewährt ist, Ausharren. Wenn kein Ausharren da ist, liegt das Problem nicht an den Prüfungen, sondern das Problem liegt an, da ist kein Glaube. Kein Glaube. Da ist kein echter Glaube. Da ist vielleicht ein Lippenbekenntnis, eine Religion, etwas, was man sich vormacht, eine Tradition, eine soziale Bindung oder was auch immer zum Christentum. Aber es ist kein echter Glaube da. Wenn aber Glaube echt ist, wenn Glaube bewährt ist, kommen Prüfungen rein und Ausharren kommt raus. Und das ist etwas, was wir wissen sollen. Etwas, wovon wir überzeugt sein sollen und überzeugt sein dürfen. Ausharren können wir folgendermaßen definieren. Es ist das geduldige Festhalten an Gottes Versprechen und Verheißungen in Schwierigkeiten. Warum geduldig? Es hat oft etwas mit Warten zu tun. Ich weiß, es ist nicht so schön. Es hat etwas mit Warten zu tun, bis sich etwas ändert, bis Gott etwas erfüllt, bis Gott etwas tut. Aber während ich geduldig warte, schaue ich nicht einfach nur auf die Uhr und warte, bis die Zeit vergeht. Das müssen alle Menschen, also alle Menschen müssen warten, bis sich irgendetwas ändert. Was ist der Unterschied zum Ausharren? Ausharren ist, während ich warte, vertraue ich auf etwas. Während ich warte, setze ich meine Hoffnung auf etwas, nämlich auf Gottes Verheißungen. Wir finden es zum Beispiel in Jakobus Kapitel 5. Es ist ganz interessant, dieses erste Kapitel im Jakobusbrief ist quasi wie ein Grundbaustein, auf dem alle anderen Kapitel aufbauen. Also jedes Thema, nagelt mich nicht ganz fest, sagen wir 95% aller Themen, ich bin gerade noch in der Predigtreihe, aber fast alle Themen, die in den anderen Kapiteln folgen, werden in Kapitel 1 zumindest mit einem Wort oder mit einem Satz angeschnitten und später vertieft. Und zum Beispiel auch dieses Thema des Ausharrens, was dann in Kapitel 5 kommt, ab Vers 7 bis 11. Ich lese vor, habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Ackerbauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld oder Ausharren ihretwegen, bis sie den Früh- und den Spätreden empfängt. Habt auch ihr Geduld, befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und Barmherzigkeit ist. Also hier vertieft er das Thema vom Ausharren und diesem geduldigen Warten und verknüpft es mit folgendem Beispiel, etwas, worauf jeder Christ wartet, sein ganzes Leben lang, die Ankunft des Herrn. Das ist etwas, worauf wir warten. Jesus hat versprochen, er kommt wieder und wir warten darauf mit Ausharren. Aber dieses Ausharren geschieht in Vers 8, befestigt eure Herzen. Und ein festes Herz meint quasi immer ein, ich vertraue darauf, ich zweifle nicht, ich bin nicht wankelmütig. Oh, kommt er nicht? Werde ich im Himmel, werde ich beim Ankommen oder nicht? Ich zweifle nicht, ich habe ein festes Herz. Ich warte und harre eben aus. Ich bin geduldig, bis eine Verheißung sich erfüllt. Und er nimmt hier das Vorbild, die Propheten aus dem Alten Testament als Vorbild des Leidens, also dieses Ausharren und dieses auf Gottes Versprechen warten, kommt eben auch darin zur Geltung, wenn wir leiden, wenn wir Prüfungen und Schwierigkeiten haben. Aber wovon haben wir gehört und was haben wir gesehen am Ende von Vers 11? Dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Das ist eine Prüfung. Du erfährst Leid und eine Krise in deinem Leben. Glaubst du, dass Gott voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist? Oder zweifelst du daran? Woran Jakobus hier die Gemeinde erinnert und sagt, deine Umstände ändern nichts an Gottes Wesen. Deine Umstände und was du erlebst als Kind Gottes bedeutet nicht, erstens, dass der Herr nicht voller Mitgefühl für dich ist, sogar innig, der mit dir mitweint, mit dir mitklagt, mit dir mitseufzt, während du in Leid und Schwierigkeiten bist. Und der dir gegenüber, auch wenn es nicht bedeutet, dass er dich von Prüfungen verschont, der dir gegenüber barmherzig ist. Barmherzig, der dir, und was ist eben Barmherzigkeit? Der dir deine Schuld erlässt. Der, was gerade auch in deinem Leben passiert, nicht als Richter und im Zorn, als Strafe dir gegenüber handelt, sondern trotzdem in Barmherzigkeit. Bekennen wir das? Glauben wir das? Auch in Prüfungen. Wenn wir in den Römerbrief gehen, definiert Paulus in Römer Kapitel 8, Vers 25 Ausharren mit folgenden Worten. In Römer 8 verarbeitet er eben diese Kindschaft und die Tatsache, dass wir Gottes Geist in uns haben, der uns neu und lebendig macht und dass wir all dieses neue Leben und diesen Status Erben Gottes zu sein, aber jetzt im Leid und in Schwierigkeiten der Welt haben. Und dann sagt er in Kapitel 8, Vers 25, wenn wir das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Also wir hoffen auf etwas, wir sehen jetzt noch nicht etwas. Was bedeutet es? Wir glauben etwas. Hoffen und nicht sehen heißt glauben. An was? Nicht einfach nur ein positives Mindset, weil das halt besser ist als Pessimismus. Hoffen und nicht sehen ist ein Glaube auf Gottes Verheißungen. Nicht eine quasi so eine positive Grundhaltung. Das finden wir auch in der Welt. Ich kenne Leute, die sind deutlich optimistischer als einige Christen, die ich kenne. Deutlich. Und die kennen Jesus nicht. Ja? Die finden viele Dinge nicht so schlimm und hey, da geht eine andere Tür auf und jede Krise ist eine Chance und mach dein Problem zu einem Projekt und wirklich, das gibt's auch in der Welt. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, wir vertrauen auf etwas, was Gott gesagt hat, nicht auf etwas, was wir jetzt hervorbringen. Wir hoffen auf etwas, was wir nicht sehen und das beinhaltet dann eben, wenn sich Dinge lange nicht ändern, Vers 25, so warten wir auf etwas mit Ausharren, eben mit diesem Vertrauen und dem Blick auf Gottes Zusagen. Und er sagt eben in Jakobus Kapitel 1, Vers 3, dass wir wissen dürfen, dass die Bewährung unseres Glaubens in Prüfungen Ausharren bewirken wird. Bist du dir bewusst, dass wenn Gott dir die Wiedergeburt und diesen Glauben geschenkt hat, er dir einen Glauben gegeben hat, der letztendlich alle Prüfungen mit Ausharren bestehen wird? Das hat Gott dir geschenkt, das hat Gott dir gegeben. Wenn er dich von oben geboren und neu gemacht hat, dann hat er dir etwas gegeben, was nicht verwelkt, nicht verrostet, nicht kaputt geht. Etwas, das bleibt, das ewig ist, ewiges Leben. Ein Glaube, der echt ist und der nicht zu Ende geht. In all diesem Leid sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Das ist etwas, was Jakobus der Gemeinde in ihrer Verfolgung, in dem Leid, in dem sie da gerade waren, zuspricht. Wir dürfen wissen, dass Prüfungen uns immer näher zu Gott bringen. Also dieses, warum sage ich näher zu Gott bringen, damit meine ich nicht, dass, also seine Allgegenwart schließt quasi Distanz ja eigentlich aus, der ist immer gleich da, ja, egal was wir fühlen oder denken oder sonst etwas, Gott ist immer da. Mit näher zu Gott meine ich quasi das Festhalten an seinen Versprechen. Wenn dein Glaube echt ist, dann werden, je mehr Schwierigkeiten reinkommen, nicht die Zweifel immer größer, sondern das Vertrauen. Das ist das passiert. Wenn je mehr Schwierigkeiten reinkommen, und das kann man bei vielen Leuten beobachten, wenn je mehr Schwierigkeiten reinkommen, die Zweifel immer größer werden, dann bedeutet das nicht, dass gerade Glaube zu Ende geht, sondern dass da eigentlich von Anfang an mehr Zweifel als Glaube da war. Dass da von Anfang an kein Glaube da war. Jesus kennt dieses Gleichnis von den Ackerböden. Jedes Evangelium liegt da einen anderen Schwerpunkt, aber im Lukas-Evangelium sagt er eben, dass der Boden der guten Erde, der Boden mit der guten Erde, der Frucht hervorbringt, das Wort bewahrt und Frucht bringt mit Ausharren. Das ist ein Kennzeichen davon, echt zu sein, zu diesem eigentlichen wahren Boden zu gehören, beinhaltet sein Wort bewahren und Frucht mit Ausharren bringen. Und das eben, und das erfahren alle Böden, in Sorgen, in Reichtum und in Vergnügungen des Lebens. Das ist etwas, was alle erfahren, aber der eine Boden bringt hervor, dass er das Wort bewahrt und Frucht mit Ausharren. In Römer Kapitel 5 wird eigentlich Römer Kapitel 8 so angeteasert, weil er schon einmal von Trübsalen und Schwierigkeiten spricht. Und in Römer Kapitel 5, Vers 3 und 4 heißt es: Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, der Drangsale, wieder, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung Hoffnung, die Hoffnung aber beschämt nicht. Auch hier erwähnt Gott in seinem Wort, dass er sagt, rühmen meint etwas mit Überzeugung, Zuversicht und Freude bekennen. Das ist rühmen. Ich bekenne etwas mit Überzeugung und Freude. Und er sagt, ich rühme mich nicht nur dieser Tatsache, dass wir die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes haben. Das sagt er in Vers 2. Das ist etwas, was wir voller Freude bekennen. Auf mich wartet die Herrlichkeit Gottes, die ich sehen werde. Sondern ich bekenne auch voller Freude, dass alle Trübsale, die ich erfahre, während ich auf dem Weg dorthin bin, Ausharren bewirken werden. Dass dieses Ausharren zeigt, dass ich bewährt bin und diese Bewährung meine Hoffnung fester macht, weil ich weiß, die Hoffnung beschämt nicht. Ich weiß, auf Gottes Verheißungen kann ich mich verlassen. Und die Basis, die hier in Vers Kapitel 5 gelegt wird, ist: Wir sind gerechtfertigt aus Glauben und haben Frieden mit Gott und befinden uns zu jeder Zeit im Stand der Gnade und nicht im Stand des Gerichts und des Zornes. Und deswegen sind Prüfungen und Drangsale keine Strafe oder Verdammnis, sondern Heiligung. Deswegen schaffen Prüfungen und Drangsale keine Trennung, sondern eine tiefere Beziehung. Und deswegen sind Prüfungen und Drangsale nicht einfach ein Grund für Trauer, sondern ein Grund für Freude. Weil wir Jesus immer tiefer und besser kennenlernen und unser Glaube gefestigt wird und tiefer wird. In diesen Prüfungen dürfen wir also das Wissen haben, dass Gott uns, wenn man es jetzt ganz schlicht formuliert, immer durchtragen wird. Unseren Glauben erhalten und durchtragen wird. Das ist die Gewissheit, die wir warten dürfen. Und ein Argument reicht ihm hier nicht. Er weiß, es gibt schwierige Dinge, da brauchen wir noch ein Argument. Und das finden wir in Vers 4. Wieder beschreibt er hier etwas und sagt, das Ausharren aber habe oder führe zu einem vollkommenen Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Was ist letztendlich die Botschaft von Vers 4? Die Erwartung, vollkommen zu werden, ist Grundlage unserer Freude. Gott gibt unseren Prüfungen einen Sinn und verfolgt mit ihnen ein konkretes Ziel, zu dem sie beitragen werden. Während sie bei bewährtem Glauben Ausharren bewirken und darin zum geduldigen Festhalten und Vertrauen auf Gottes Versprechen beitragen, gebraucht Gott sie, um uns, und jetzt geht es um etwas sozusagen, was wir zum einen sind, und jetzt geht es um ein Werk, also etwas, was dann in unserem Verhalten deutlich wird. Gott gebraucht sie, um uns vollkommen zu machen, bis wir in nichts Mangel haben. Dieses Vollkommenwerden also generell in der Schrift, die ist vollkommen. Christus ist vollkommen. Und es ist jetzt eigentlich diese Thematik von Jesus Christus ähnlicher werden. Dass seine Vollkommenheit, sein Verhalten, sein Werk in meinem Leben zur Geltung kommt. Und wir haben hier zwei Möglichkeiten der Übersetzung, die bestimmte Nuancen deutlich machen. Ich will euch beide nennen. Entweder ist es quasi dieses Beschreibende, das Ausharren, aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid. Oder, wenn wir es auch direkter übersetzen, könnten wir auch sagen, dieses Ausharren führe zu einem kommenden Werk. Also quasi, es wird auch eine Auswirkung darauf haben, wie wir handeln und reagieren. Und darin eben von Gott gebraucht werden, dass wir vollkommen und vollendet sein werden. An dieses vollkommen vollendet sein, in nichts Mangel haben, es findet sich an mehreren Teilen der Schrift mit verschiedener Grundlage, was Gott dafür gebraucht. Es meint, dass unser Charakter ganz, also das Volk ohne fehlende Teile Christus entspricht und erwachsen tadellos ist und zu diesem Ziel kommt. Und dann finden wir verschiedene Verse, die zum einen deutlich machen, er selbst, der Gott des Friedens, heilige euch völlig, also kein Lebensbereich soll von Gottes Heiligung oder wird von Gottes Heiligung ausgeschlossen sein. Wir finden in 2. Timotheus die Tatsache, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Also Gott macht etwas durch die Schrift, Gott macht etwas, und das haben wir im Epheserbrief, durch die Ämter, die er der Gemeinde gegeben hat, die uns quasi die Heiligen vollenden für das Werk des Dienstes und in nichts Mangel haben. Und wir finden jetzt aber hier, und das ist etwas Schönes, etwas Gutes, Gott heiligt und verändert dich nicht nur durch die Gemeinde, nicht nur durch Prediger, nicht nur durch sein Wort, sondern auch durch dein Leben, also durch deine Umstände. Ich werde nicht nur dann Christus ähnlicher gemacht, wenn ich die Bibel in die Hand nehme. Und wenn ich sie halt weniger in die Hand nehme, passiert halt weniger. Ich weiß, dass es da einen Zusammenhang gibt und dass Gott uns durch die Wahrheit, seine Wahrheit heiligt und dass es da immer ein Zusammenspiel gibt, wo, ihr kennt es sicherlich, eine Zeit der besonderen Krise, was nehmen wir mehr in die Hand? Das Wort. Was wird uns auf einmal wichtiger? Die Gemeinschaft mit anderen Christen. Das hat einen Grund, weil Gott diese Dinge eingesetzt hat, um uns zu verändern und zu heiligen. Aber er ist derjenige, der unser ganzes Leben gebraucht und gestaltet, damit wir Christus ähnlicher werden. Es passiert nicht nur am Sonntagmorgen, es passiert nicht nur in meiner stillen Zeit, sondern es passiert immer, weil Gott sich das vorgenommen hat. Weil Gott uns dazu auserwählt und berufen hat, dass wir nach Vers 18 Kapitel 1 eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Weil Gott uns von oben geboren hat, nach seinem Willen, damit wir ihm Ehre bringen. Auch wenn hier von diesem Vollkommensein, ein vollkommenes Werk haben und nichts, also quasi in nichts Mangel haben, müssen wir vorsichtig sein, dass wir hier nicht reingrätschen und sagen, also doch, es gibt den Punkt auf der Erde, sündlos zu sein. Das wäre eine falsche Konsequenz. Dieses Ziel wird erreicht werden, wenn wir bei Christus sind. Und es macht der Jakobusbrief unter anderem dadurch deutlich, dass jedes Kapitel ein Sündenbekenntnis enthält. Jedes einzelne Kapitel im Jakobusbrief beinhaltet ein Eingestehen von, ich bin noch nicht komplett. Allein in er sagt ja in Vers 4, damit ihr vollenden seid und in nichts Mangel habt. Vers 5, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt. Also er ist so ehrlich und weiß direkt, was ist aber unser Zustand jetzt? Mangel an Weisheit. Und dieser Vers 5 wird dein ganzes Leben lang wahr bleiben. Also wirst auf dieser Erde nicht an einen Punkt kommen, wo du sagst, also du Jakobus Kapitel 5, kann ich einen Textmarker überstreichen, weil ich habe keinen Mangel mehr an Weisheit. Es wird unser Leben lang deutlich bleiben. Kapitel 2, Vers 4 redet davon, dass wenn wir Menschen in unterschiedlicher Zuneigung und Respekt behandeln, Richter böser Gedanken geworden sind. Kapitel 3, Vers 2 sagt und bekennt, wir alle straucheln oft, wir alle. Damit nimmt sich auch Jakobus mit rein. Kapitel 4, Vers 8 sagt, dass wir uns als Sünder
Gott nahen sollen und unsere Herzen und unsere Hände reinigen sollen. Kapitel 5, Vers 16 fordert uns direkt dazu auf, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander. Also Jakobus lehrt hier nicht ganz am Anfang einen Brief, im Brief quasi diesen Status der Vollkommenheit und merkt dann im Nachhinein von, ja, oh, eigentlich doch gar nicht erreichbar oder so. Er erklärt hier etwas, was Gott macht und bewirkt und was eines Tages erreicht sein wird, was aber hier auf dieser Erde immer ein Prozess bleibt und ist. Aber wir dürfen eben wissen, dass wir in unserem Ausharren, dass das Ausharren, also während wir an Gott festhalten, dass das zu einem vollkommenen Werk führen wird und wir vollkommen und vollendet ohne nichts Mangel haben werden. Gott wird alles gebrauchen in unserem Leben, um uns zu heiligen, um uns zu verändern. Und alles wird quasi dazu einen Beitrag haben, bis wir eines Tages bei ihm im Himmel sein werden. Und das ist eben ein Geschenk. Viele oder alle Menschen erleben Prüfungen und Leid und Schwierigkeiten und werden dadurch auch verändert. Also auch Menschen, die zum Beispiel körperliches Leid erfahren haben und Jesus nicht kennen, werden dadurch dankbarer, dass sie jetzt auf einmal wieder Sport machen können oder was auch immer. Es geht hier nicht darum, irgendwie ein positiverer Mensch zu sein. Es geht hier darum, dass Jesus in uns mehr Gestalt gewinnt. Das meint dieses Vollkommensein. Es geht darum, dass wir immer mehr auf Christus und auf seine Versprechen vertrauen. Und in allen Prüfungen dürfen wir eben wissen, dass Gott uns durchträgt und dieses Ziel mit uns erreichen wird. Und das ist eben seine Grundlage für diesen Aufruf in Vers 2, den ich mir und den ich euch noch einmal zusprechen möchte. Es ist natürlich, dass wir in unseren Prüfungen vielleicht Furcht, Sorgen, Gewissensbisse oder Sonstiges empfinden. Aber es ist Gottes Wahrheit, die er in uns in Erinnerung ruft und an die wir uns erinnern dürfen, die in uns eine Haltung der Freude bewirkt und damit als himmlische Weisheit in unserem Leben zur Geltung kommt. Wenn wir in unseren Prüfungen aufgrund dieser Verheißung Gottes eine Haltung der Prüfung haben, dann leben wir oder dann beginnt darin schon dieser Gottesdienst und die Verherrlichung Jesu, zu der er uns berufen hat. Ich möchte noch einmal für euch und das gesprochene Wort beten. Jesus, wir danken dir für das, was wir jetzt aus der Schrift kennenlernen durften, vertiefen durften. Jesus, du kennst die Situationen von jedem, du weißt, was es braucht. Und ich danke dir aber, dass du uns durchträgst, dass du mit dem, was in unserem Leben geschieht, mit allen Prüfungen, Ausharren in uns bewirkst. Und dass es ein Teil davon ist, dass du uns vollkommen machst, dass du uns heiligst und dass du uns veränderst, Herr. Und wir wollen dich eben mit dieser Haltung verherrlichen. Wir wollen nicht einfach nur trauern oder sorgenvoll sein, sondern wir wollen damit zu dir kommen, uns an deine Zusagen erinnern und dich dadurch verherrlichen und anbeten. Und ich danke dir, dass du uns das versprochen hast und dass du an unserem Denken arbeitest, Jesus. Dir sei die Ehre dafür. Amen.